Deutschlandfunk.
Also ich habe das einfach so erlebt, man ist mit jemandem zusammen, man küsst sich, dann kuschelt man und irgendwann gehen halt Hände auf Wanderschaft und irgendwann liegt man halt miteinander im Bett und hat Sex, weil es halt so normal ist und es wird nicht viel gesprochen. Und gerade dieses Reden und dieses Ausverhandeln und immer wieder einchecken, hey, wie geht's dir, ist es okay, wenn ich jetzt das mache, was es ja im Kink gibt, weil es sogar notwendig ist, das hat für mich in der normalen Sexualität gefehlt und das habe ich erst im Kink gespürt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag Leute. Ich spreche heute mit einer Frau, die auf BDSM steht und sagt, meine Kinks helfen mir, mein Trauma zu verarbeiten. Mit Trauma meint sie einen sexuellen Missbrauch, den sie als Kind erlebt hat. Wir werden hier auf den Missbrauch nicht im Detail eingehen. Nadine ist wichtig, dass der Fokus ihrer Geschichte darauf liegt, zu empowern. Trotzdem der Hinweis, wenn du Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hast, kann diese Folge eventuell belastend für dich sein. Also hör die bitte nur, wenn du dich stabil genug fühlst und mach jederzeit eine Pause oder schalt ab, wenn es dir zu nahe geht. Am Ende der Folge sage ich außerdem mal ein paar Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, falls man Unterstützung braucht. Und ich spreche auch noch mit Sexualtherapeut Jens Helmich, der uns Nadines Geschichte auch nochmal fachlich einordnet. Insgesamt kann ich aber schon mal verraten, dass das Gespräch mit Nadine Mut macht, auf sich selbst zu hören, auf sich zu achten und auch in der Sexualität ganz bei sich selbst anzukommen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können. Hallo Nadine, 31 aus Wien.
Hallo Gero.
Du sagst ja, du möchtest gerne über das Thema sprechen. Das Thema haben wir eben schon gehört, meine Kinks helfen mir, mein Trauma zu verarbeiten. Warum möchtest du gerne da öffentlich diese Geschichte teilen?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir über Sexualität sprechen. Also nicht nur über die konventionelle Sexualität, sondern auch über diese Kinky-Sexualität. Und gerade meine Geschichte in Verbindung mit dem Missbrauch, hoffe ich, könnte einige Leute auch bestärken, die etwas Ähnliches erlebt haben.
Also so eine empowernde Wirkung, würde ich sagen.
Definitiv, genau, ja.
Okay. Bevor wir so richtig einsteigen, gibt es irgendwas, was dir wichtig ist, gleich noch zu Beginn klarzustellen?
Für mich ist es ganz wichtig, am Beginn klarzustellen, dass, dass wir als Menschen verschieden sind und dass jeder etwas anderes mag. Und das war eigentlich etwas, was ich schon als Kind gefühlt habe, dass wirklich, ja, einer mag blau, einer mag rot und so ist es dann auch in der Sexualität. Und das wäre mir auch so ein bisschen ein Wunsch an jeden, der zuhört, dass einfach diese Offenheit da ist, egal ob man kinky ist oder nicht.
Ja, voll. Ja, und vielleicht auch nochmal so wichtig zu sagen, dass das jetzt dein individueller Weg so ist, aber dass man da jetzt vielleicht nicht unbedingt allgemein auch so ableiten kann, hey, hallo, entwickel einfach einen Kink und dann wirst du schon dein Trauma verarbeiten, sondern natürlich ist das auch sehr, sehr individuell.
Genau, genau. Also für mich war der Kink ja sozusagen die erste Stufe, die das ermöglicht hat, da überhaupt hinzuschauen zum Trauma und zur Sexualtherapie. Aber das war mein persönlicher Weg. Ein anderer kann ganz anders ausschauen und genauso wertvoll sein.
Exactly. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein direkt mit deinen Kinks, oder?
Ja.
vielleicht kannst du es einmal so allen erzählen, auf welche Dinge du so stehst.
Also was ich sehr gerne mag, ist Fesseln. Und Fesseln jetzt nicht mit Handschellen, so wie man es von 50 Shades of Grey kennt, sondern Fesseln mit Seilen. Mhm. Also da gibt es Shibari, das ist der Fachbegriff, ist eine Art von Bondage. Und da wird wirklich mit Jute-Seilen oder Hanfseilen der Körper gefesselt, unbeweglich gemacht. Und das schaut dann teilweise wirklich auch sehr kunstvoll aus. Ja. Also da braucht es dann manchmal auch Flexibilität und natürlich ganz viel Vertrauen.
Ja.
Und das ist so eines meiner Hauptkinks, das Shibari.
Ich habe auch schon Fotos gesehen, wo Leute wirklich so in der Luft hängen an diesem Seil.
Ja,
es ist, genau. Sieht wirklich, also du könntest das quasi dir einrahmen und irgendwie an die Wand hängen. Das ist wirklich sehr kunstvoll.
Ja, und auch, was man oft, wenn man so, manchmal sieht man auch online so Videos, das ist ja teilweise auch schon so eine Art von Tanz. Also wo wirklich so ein Miteinander ist von der Person, die gefesselt wird und die Person, die fesselt, die ja wirklich durch das Seil in so einen Tanz miteinander kommen, in so einer Art von nonverbaler Kommunikation. Das finde ich wirklich sehr reizvoll und auch einfach geil.
Was findest du daran genau geil?
Diese Verbindung, die da entsteht durch das Seil, und wie die Körper dann auch miteinander sprechen können, ohne dass man Worte benutzt.
Ah, wie meinst du das?
Es ist so ein bisschen Körpersprache. Mhm. Also vielleicht kennst du das, du redest mit vielen Leuten, auch in Person sicher, und man merkt, okay, ist jetzt jemand verschlossen oder ist jetzt jemand eher offen im Gespräch? Und das merkt man dann im Fesseln auch. Da spürst du es dann teilweise über das Seil, aber auch über die Berührung der Hände, je nachdem. Also wenn es jetzt die aktive Person bist, dann spürst du, geht es der Person, die ich jetzt gerade fessel, geht es der gut, mhm, oder geht es der nicht gut? Und ist das jetzt ein angenehmes Zittern oder ist das eher ein Zittern von, oh, die kann nicht mehr und jetzt sollte ich eher nachfragen, hey, ist das für dich noch okay oder machen wir jetzt wieder weniger? Mhm. Und diese Kommunikation, die da einfach auch ohne Worte stattfindet, das finde ich wirklich auf einer tieferen Ebene sehr interessant.
Verstehe. Bist du denn dann die Person, die gefesselt wird oder fesselst du auch oder machst du beides?
Beides. Also wo ich angefangen habe, war ich immer die Person, die gefesselt wurde. Ich habe mal gedacht, na, das interessiert mich nicht. Ich mag immer nur die Hingabe haben und die Rolle derjenigen sein, die empfangen darf. Aber irgendwann ist es auch interessant geworden, selber zu fesseln. Also ich wechsle es ab.
Ah ja, okay. Und hat das auch irgendwas damit zu tun, dass man, wenn man jemanden fesselt oder gefesselt ist, dass man ja der Person sehr vertrauen muss und dass dadurch auch nochmal so eine Nähe kommt? Oder ist es irgendwas in Richtung Kontrollverlust, der dich auch irgendwie antörnt oder so?
Es ist genau beides, was du gesagt hast. Also es ist ein riesens Vertrauensthema, sich da von jemandem fesseln zu lassen, weil man wird ja immobilisiert. Natürlich, wenn ich jetzt nur die Beine fessel, habe ich noch die Arme frei. Aber wenn ich jetzt den ganzen Körper fessel oder das, was du erwähnt hast, diese Suspensions, wo man von der Decke hängt, da ist man ja komplett ausgeliefert. Also da muss man wirklich eine große Vertrauensbasis haben. Und natürlich ist es auch ein Kontrollthema. Also ich kann sagen, wenn ich jetzt die aktive Person bin, habe ich eine andere Person, die ich eigentlich scheinbar vollkommen kontrolliere. Mhm. Und die andere gibt dann wieder komplett die Kontrolle ab, was sehr angenehm sein kann, ja, wenn man zum Beispiel einen stressigen Lebensalltag hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ist das denn dann so dein Hauptkink oder hast du noch andere?
Das ist definitiv mein Hauptkink. Was ich ansonsten aber schon noch sehr reizvoll finde, kommt auch so ein bisschen von diesen Fesseln, ist das Thema Macht und Hingabe allgemein. Mhm. Also da gibt es ja im BDSM, im Kinky-Bereich diese Beziehungen, wo einer der Dominante ist, der andere der Submissive und da kann man ja von bis alles machen. Mhm. Also das ist, ja.
Okay, das also dieses Spiel zwischen Macht, genau, und Mächtigem oder so, ja.
Genau, und, ja, und natürlich da, auch wenn ich jetzt noch einen anderen Kink erwähnen kann, ist es auch so ein bisschen das Thema Erkunden, Schmerz oder Nichtschmerz, also Sadomasochismus auch in die Richtung, weil das dann natürlich ein wahnsinniges Hormoncocktail ist. Mhm. in diesen intimen Begegnungen.
Wann hast du denn so das erste Mal gemerkt, dass das was für dich ist?
Da würde ich sagen, da war ich so 18. Aha. Und das habe ich deswegen gemerkt, weil mich diese in Anführungszeichen normalen, konventionellen Sachen schon auch gereizt haben mit meinen ersten Partnern. Aber so richtig viel gegeben hat es mir damals noch nicht. Jetzt jemanden einfach nur zu knutschen oder zu kuscheln. Und da habe ich dann schon ein bisschen angefangen zu schauen. Damals hat es 50 Shades noch nicht gegeben. Also da habe ich ein bisschen andere Bücher gesucht. Und da habe ich dann das Interesse entdeckt. Wirklich ausprobieren und ausleben hat es dann aber noch gedauert bis so 24. Also hat noch eine Zeit lang gebraucht.
Da hast du 6 Jahre recherchiert und dann losgelegt.
Nein, ich habe mich nicht getraut. Ich habe auch nicht die richtigen Leute dafür gefunden.
Ah ja, okay.
Also es ist eine Nischensache.
Ja. Aber wie triffst du denn dann die Entscheidung, mit wem kann man sowas ausprobieren und mit wem nicht?
Persönliches Kennenlernen, ganz wichtig. Ich habe damals online angefangen zu suchen. Also es gibt online Joy Club und FetLife. Das sind so ein bisschen Facebook für Kinky People, könnte man sagen. Und da habe ich mir ein Profil erstellt und da wird man natürlich als Frau sehr viel angeschrieben. Aber man kann auch einfach schauen, okay, wer sind die Leute, die mich anschreiben? Mit vielen habe ich dann geschrieben und dann natürlich das persönliche Treffen, wo es auch wichtig war, gerade wenn man jetzt in diesem nicht sehr üblichen Bereich ist, dass wenn man sich mit jemandem trifft, man auch sagt, okay, ich treffe mich jetzt mit jemandem, einer Freundin oder so, sollte ich mich nicht mehr melden?
Ja, ja.
Bitte, also man nennt das Schutzengel, dass man da einfach auch ein bisschen abgesichert ist. Aber alle Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, waren wirklich lieb und ganz normale Leute, die man auch auf der Straße sieht. Also ja, das gibt es doch mehr, als man glaubt.
Da hustet irgendwer oder ist das ein Hund, der bellt?
Das ist leider mein Hund im Hintergrund.
So.
Genau.
Okay. Der räuspert sich schon bei dem Thema.
Ja, genau.
Ja, gut. Ich wollte aber noch fragen, gerade wenn du so sagst, Schutzengel und so in Absprachen, so generell, wie hältst du das so mit Regeln, mit Safe Words, mit einer BDSM-Ampel auch, mit Absprachen? Also welche Rolle spielt da so Grenzen und Sicherheit für dich?
Für mich die allerwichtigste. Also das ist für mich das, ohne was es gar nicht geht. Also ich habe auch Leute jetzt nicht persönlich getroffen, aber auch in der Szene getroffen, die behauptet haben, na, sie brauchen keine Safe Words, sie spüren das alles. Also so ein bisschen das, was ich am Anfang beschrieben habe, man sieht es eh. Aber wenn ich die Person nicht fragen kann und sie mir nicht wirklich auch sagen kann oder mit den ausgemachten Zeichen quasi ein Zeichen geben kann, dass das immer noch okay ist, dann kann ich nicht darauf vertrauen, dass ich immer noch im Consent-Bereich bin, also in einem Bereich, wo alles einvernehmlich abläuft. Und das ist das Allerwichtigste. Also auch jetzt nach den vielen Jahren, wo ich das schon lebe, immer noch ja, das Notwendige, wie die Luft zum Atmen.
Sehr gut. Und das klappt auch?
Ja, das klappt. Also natürlich, man braucht auch das richtige Gegenüber. Weil wenn ich jetzt mit jemandem das erste Mal spiele und da merke, okay, der respektiert mich nicht oder hört mich nicht wirklich, dann spiele ich mit dem halt nicht nochmal. Das ist,
klar. Ja.
Genau.
Du sagst ja jetzt, deine Kinks, also Fesseln, Machtspiele, teilweise auch Schmerz, haben dir geholfen, dein Trauma zu verarbeiten. Wie meinst du das?
Ja, das war eine sehr intensive persönliche Erfahrung. Ich habe ja erzählt, dass ich am Anfang diese normale Nähe zu meinen Partnern, wo ich jung war, nicht so spannend empfunden habe. Also ich habe doch teilweise nichts gefühlt. Also ja, es war natürlich nett, dass wir geknuscht oder gekuschelt haben, aber es hat mir nichts gegeben. Und dann habe ich eine Zeit lang gefesselt, habe auch mich in dieser Szene mehr bewegt. Und irgendwann ist es dann passiert, da war ich 25, 26 oder so, habe ich plötzlich angefangen, Flashbacks zu bekommen. Also Erinnerungen, es hat mit Albträumen angefangen in der Nacht, wo ich mich dann daran erinnert habe, oder es hat sich so angefühlt in den Träumen, dass mir jemand etwas antut, was ich eigentlich gar nicht will. Und das ist dann so weit gegangen, dass es auch im Alltag war, also einfach... Ja, ich war in der Arbeit oder ich war einkaufen und plötzlich sind so Erinnerungen aufgepoppt und da habe ich dann einfach auch ein bisschen nachgelesen im Google. Das ist ja so die erste Anlaufstelle. Dann ist so ein bisschen die Erkenntnis nachgesickert, okay, ich glaube, ich wurde missbraucht.
Ah, das heißt, du hast eine Missbrauchserfahrung gemacht, aber hast es erst später dann realisiert,
genau.
Viel später?
Ich habe es erst viel später realisiert, genau. Also ich war sehr, sehr jung, wo ich missbraucht wurde. Ich habe es dann vergessen gehabt. Also mein Therapeut hat auch gesagt, das ist so eine Art von Schutzmechanismus und das kommt dann oft erst hoch. Oder bei mir ist es erst auch hochgekommen, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe. Und der Kink war eigentlich eine Art von Sexualität, wo ich mich sicher gefühlt habe, wo ich mich auch heute noch sicher fühle, gerade weil es diese Grenzen gibt.
Und die Grenzen kannst du selbst definieren, die
genau.
Sagt dir nicht jemand anders, ne?
Genau, die kann ich selbst definieren. Und das war eigentlich so für mich dieser Punkt, wo ich dann auch in die Sexualtherapie gegangen bin, wo ich gewusst habe, ich brauche jemanden, der offen für dieses Unkonventionelle ist und der mir nicht versucht, das auszureden, was ich jetzt für mich entdeckt habe, das mir endlich nach so vielen Jahren Spaß, Freude und Lust bringt.
Okay, das heißt, wir müssen aber klar sagen, also die Kings, die waren erst da und danach hast du erst realisiert, dass du
missbraucht worden bist. Genau.
Ja. Okay.
Genau, ja.
Glaubst du, das hatte auch schon Auswirkungen darauf, wie du vor deinen Kings so dein Sexualleben ausgelebt hast?
Ja, also was ich jetzt zum Beispiel entdeckt habe, ich habe ja einige Jahre die Therapie schon gemacht, würde auch sagen, dass es für mich eigentlich abgeschlossen ist. Was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich jetzt durch die Sexualtherapie in diesen normalen Momenten, also wo man miteinander kuschelt und diesen konventionellen Sex hat, meinen Körper spüren kann und auch die Berührungen spüren kann. Also was ich als größte Spur wahrgenommen habe und entdeckt habe, war, dass in diesem konventionellen sexuellen Rahmen mein Körper einfach abgedreht hat und ich quasi wie eingefroren war und nicht mehr gespürt habe und auch meinen Partner dann nicht mehr gespürt habe, weil ich einfach keine Sicherheit hatte. Also das ist... Also ich habe das einfach so erlebt, man ist mit jemandem zusammen, man küsst sich, dann kuschelt man und irgendwann gehen halt Hände auf Wanderschaft und irgendwann liegt man halt miteinander im Bett und hat Sex, weil es halt so normal ist und es wird nicht viel gesprochen. Ja. Und gerade dieses Reden und dieses Ausverhandeln und immer wieder einchecken, hey, wie geht's dir, ist es okay, wenn ich jetzt das mache, was es ja im Kink gibt, weil es sogar notwendig ist, das hat für mich in der normalen Sexualität gefehlt und das habe ich erst im Kink gespürt.
Das ist ja spannend. Also das heißt sogar, es liegt vor allem daran, dass, sag ich mal, im BDSM-Bereich mehr miteinander gesprochen wird.
Genau, genau. Und dieses fehlende Sprechen, was ich vorher erlebt habe, hat mich eigentlich retraumatisiert, paradoxerweise. Mhm. weil da ist dann plötzlich irgendwas passiert, ich wurde angegriffen und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, will ich das jetzt, was kommt jetzt genau? Und da hat mir die Sicherheit gefehlt. Ja.
Ach, das verstehe ich, okay. Das ist wirklich spannend. Und das hast du dann durch wie viele Jahre Sexualtherapie so verstanden?
Jetzt sind 6 Jahre her, was ich angefangen habe. Ich hätte es am Anfang hätte ich es nicht so benennen können. Also ganz ehrlich, da ist man noch so mittendrin, auch mit dem Trauma, was da hochgekommen ist. Das war schwierig. Aber relativ rasch, so ein Jahr später, 2 Jahre später, ist es dann eingesickert, dass eigentlich das, diese Grenzen, dieser Respekt für mein Empfinden in dieser konventionellen Sexualität mir einfach gefehlt hat.
Ja, ich meine, es gibt ja auch konventionelle, wie du es nennst, Sexualität, wo man trotzdem sehr, sehr gut und viel miteinander sprechen kann. Würdest du sagen, das wäre dann auch was für dich? Oder glaubst du, dieser BDSM-Bereich, der ist für dich gar nicht mehr so wegzudenken?
Also das ist jetzt durch die Sexualtherapie eigentlich erst für mich etwas geworden, dieser konventionelle Bereich. Also
okay.
Ich bin ja verheiratet und wir leben mit meinem Mann beides. Also wir haben sowohl diesen Kinky-Bereich als auch diese ganz normale Sexualität, teilweise auch wirklich eine sehr romantische, also wo man sich denken würde, das ist im krassen Widerstand oder wie sagt man Gegenteil zum BDSM-Bereich. Aber das ist für mich echt möglich geworden, durch den Kink, wo ich es das erste Mal erlebt habe.
Okay, also man könnte sagen, du hast irgendwie gemerkt, dass BDSM was für dich ist, wusstest noch nicht so richtig warum und hast ja dann so im Nachhinein verstanden, dass du dadurch viel mehr deine Grenzen, deine Bedürfnisse kommunizieren kannst und hast weniger Angst, nochmal so einen krassen Kontrollverlust zu erleben wie bei dem Missbrauch damals. Kann man das so sagen?
Genau, das ist genau auf den Punkt gebracht, ja.
Ja, voll gut, also dass du da diesen Weg gefunden hast. Erstmal so indirekt und dann aber ganz bewusst und dass du jetzt so ganz genau weißt, wo du dran bist, ne? Oder?
Ja, definitiv. Ich bin auch sehr dankbar und ich muss auch sagen, ein großer Teil davon war gerade die Therapie, wo ich mir das anschauen konnte, ohne verurteilt zu werden. Mhm. Also das war für mich das Allerwichtigste, dass... Weil natürlich, da kommen dann so viele Gedanken hoch. Also bei mir sind so viele Ideen hochgekommen, so ein bisschen, ja, Bin ich jetzt kinky, weil ich missbraucht wurde? Oder ist das alles falsch, was ich da mag? Spiele ich diesen ganzen Missbrauch durch meine BDSM-Erlebnisse wieder nach? Also da fühlt man sich dann einfach mit etwas, was einem so, also was mir so gut getan hat, da habe ich mich dann einfach so schlecht gefühlt. Und die Therapie hat mir geholfen, in diesem wertungsfreien Raum das alles zu verarbeiten und das auch so ein bisschen wieder auseinander zu differenzieren. Und zu sagen, okay, das ist der Missbrauch, da war ich wirklich hilflos und es wirkt vielleicht ähnlich wie das, was ich jetzt als erwachsene Frau mache, aber das Grundthema ist ganz ein anderes. Weil jetzt als erwachsene Frau kann ich jederzeit sagen, nein, ich will das nicht, bitte aufhören. Und mein Gegenüber, Spielpartner oder Spielpartnerin, hören dann auf. Beim Missbrauch ist es nicht so. Und das ist dieser große, große Punkt, den ich dank der Therapie entdeckt habe.
Total gut. Das freut mich voll für dich, wirklich. Gab es denn vielleicht trotzdem mal Situationen, wo du gesagt hast, boah, jetzt gerade komme ich da wieder in diese Gedanken rein oder so, oder es gibt irgendwas, was dich getriggert hat? Also konntest du dann auch abbrechen und sagen, komm, jetzt gerade geht's nicht?
Ja, das habe ich schon. Diese ganzen Epstein-Sachen, also diese, das ist ganz heftig für mich. Also da merke ich, da muss ich mich wirklich bewusst, ich lese es bewusst und dann lese ich, dann frage ich auch ganz bewusst, na, heute lese ich es nicht, weil es einfach zu viele Dinge hochbringt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und das sind natürlich Sachen, wo bei mir das anklingt, dieses Thema, und wo ich merke, okay, da kommen auch bei mir nochmal diese Ängste hoch. Und diese ganzen Erinnerungen sind einfach frischer. Und da merke ich dann auch in der Sexualität mit meinem Mann, dass ich sage, du, heute bitte vorsichtiger oder heute spielen wir, weil ich mag nicht normal kuscheln, oder umgekehrt, heute kuscheln wir bitte nur, weil wenn wir jetzt spielen, dann ist mir das zu intensiv.
Ja.
Also es ist ein Durchnavigieren.
Ja, total.
Durch den Alltag. Ja. Genau.
Es ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, was jetzt für dich funktioniert hat, das muss nicht für alle funktionieren.
Genau.
Aber gibt es irgendwas, was du Menschen gerne mitgeben würdest, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben oder die überlegen, BDSM auch mal auszuprobieren oder die überlegen, soll ich eine Sexualtherapie machen oder nicht? Was würdest du diesen Menschen so sagen?
Also ich würde jedenfalls sagen, wenn es diesen Wunsch im Inneren gibt, go for it. Egal, ob es jetzt Kink ausprobieren ist oder zur Therapie zu gehen. Also wenn dieses innere Bedürfnis da ist, das ist ja oft auf so ein Sehnen. Für mich war es auch so ein Sehnen oder die Notwendigkeit nach der Therapie, es einfach auszuprobieren, mutig zu sein und sich darauf einzulassen. Das definitiv, aber auf sich selber Acht geben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also sowohl, wenn ich mich jetzt im Kink-Bereich da eintauche und Dinge ausprobiere, nicht kopfüber in irgendwas reinstürzen, sondern wirklich schauen, ist dieses Gegenüber jemand, den ich vertraue, und sich da langsam vorzutasten. Und auch bei der Therapie, also ich hatte das große Glück, dass der erste Therapeut, zu dem ich gegangen bin, dass der gepasst hat. Aber auch da schauen, okay, was sagen die und ist da etwas, was die sagen, was sich für mich nicht gut anfühlt? Oder ist mir die Person nicht so sympathisch, fühle ich mich verurteilt? Ja. Gerade wenn man zur Sexualtherapie geht, ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich das Gefühl hätte, ich werde verurteilt für das, was ich mag oder was ich bin.
Ja, total. Aber diese Erfahrung hast du natürlich überhaupt nicht gemacht.
Genau, die habe ich nicht gemacht.
Natürlich sehr gut für dich. Ja.
Ja.
Nadine, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du diese Geschichte mit uns teilst, dass du uns da vertraust als Podcast auch und dass du ja auch siehst, dass das vielleicht einen Mehrwert haben kann für andere Menschen, dass es empowernd sein kann. Also vielen, vielen Dank, dass wir gesprochen haben.
Gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Schön. Und der im Hintergrund da hechelt, ist dein Hund. Vielleicht gibst du dir mal was zu trinken jetzt. oder hechelt er immer?
Na, der hechelt jetzt leider, weil wir haben über 30 Grad, so heiß.
Okay, ja, dann stell ihm mal was zu trinken hin und
mach ich.
Macht's euch gut. Vielen Dank, Nadine.
Dankeschön, tschüss.
weil ich an dieser Stelle noch ein paar allgemeinere Fragen hatte und ich auch wichtig finde, das, was Nadine erzählt hat, hier und da nochmal kurz einzuordnen, habe ich mit Jens Helmich gesprochen. Der ist Paar- und Sexualtherapeut in Köln. Hallo, Herr Helmich.
Hallo, Herr Simone. Schön, Sie zu hören.
Gleichfalls. Können Sie aus Ihrer Sicht als Sexualtherapeut nachvollziehen, dass Nadine sagte, ihr haben die Kinks geholfen, ihren Missbrauch zu verarbeiten?
Naja, man könnte es natürlich so sehen, dass die Dame gewissermaßen über die Kinks so etwas wie ihre Selbstwirksamkeit wiedergefunden hat. Mhm. Ne? Denn das, was zum Trauma, zur Traumatisierung in den meisten Fällen ja gehört, ist das Gefühl der Hilflosigkeit.
Ne? Genau, ja.
Das Ausgeliefertsein einer Situation, einem Ereignis oder einem oder mehreren Menschen gegenüber. Und gerade, sie beschreibt ja zum Beispiel recht ausführlich so diese Fesselspiele, ne? So diese, mhm, diese Variante so des Bondage und so weiter, wo ich jemanden immobilisiere, und wo ich mich tatsächlich in diese sogenannte Top-Position bringe. Man unterscheidet zwischen der Top- und der Bottom-Position. Mhm. Und dadurch möglicherweise tatsächlich eine bestimmte, ein positives Erleben habe, was insgesamt, ja, wie gesagt, was mich selbstwirksam erscheinen lässt.
Mhm.
Ne, so müsste man vielleicht sagen. Die große Frage dahinter ist, wie verallgemeinerbar ist dieses Erleben von der Nadine?
Ja.
Dass eine Individuum einen solchen Weg für sich gefunden hat, ja, der durchaus sehr erfolgreich sein kann.
Mhm.
Das bedeutet nicht, dass dieser Weg auch für andere gangbar ist oder genauso sinnvoll ist.
Ja, absolut, ja.
Und ich glaube, das ist auch so in diesem Rahmen auch nicht ganz unwichtig, darauf hinzuweisen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, dann versuche ich es jetzt mal mit Fesselspielen, um bestimmte Blockaden, die ich in mir verspüre oder glaube zu haben, die aufzulösen oder da sozusagen mit einem anderen Winkel drauf zu gehen. Das kann funktionieren, aber das muss es nicht.
Genau.
Und wenn es nicht funktioniert, kann es durchaus auch den gegenteiligen Effekt haben. Ne? Das heißt, es kann auch zu einer Form der Retraumatisierung führen.
Mhm.
Ja. Das heißt, diese Situation, in der ich sozusagen vordergründig in die Kontrolle komme und diese Kontrolle in einem gewissen Sinne genieße oder sie meinetwegen auch mehr oder weniger bewusst therapeutisch, eigentherapeutisch einzusetzen gedenke, ja, kann auch dazu führen, dass ich plötzlich wieder in die Situation kommen, in der ich genau das Gegenteil erlebt habe, nämlich die Unterwerfung beziehungsweise die Passivität.
Mhm.
Das heißt, diese Gefahr einer Retraumatisierung ist in solchen Szenarien durchaus gegeben.
Mhm.
Und ich denke, es ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass es individuelle Wege gibt, die aber eben nicht verallgemeinerbar sind.
Total. Ich meine, Nadine hat es ja selber auch quasi erst die Kinks entwickelt und dann erst in der Sexualtherapie verstanden, woran das liegt. Und nicht, sie ist ja nicht zur Sexualtherapie gegangen und dann hat der Therapeut gesagt, ja, probieren Sie mal aus, sich fesseln zu lassen. Ne? Das
nein, oh Gott,
natürlich
das
nicht funktioniert. Ja.
Nein, aber ich denke jetzt durchaus an unsere Hörerinnen und Hörer, ne, die eben sagen, gut, das ist vielleicht ist Nadines Weg auch mein Weg. Ne? Das mag sein, dass sie das ist, aber nichtsdestoweniger würde ich doch dazu einladen, zunächst mal den Fachmann oder die Fachfrau aufzusuchen und sagen wir mal etwas mehr Aufschluss auch über sich zu gewinnen.
Ja, total. Wie groß ist denn der Anteil der Menschen, die den Missbrauch erlebt haben und denen das gelingt, sich so ihr Sexualleben wieder zurückzuholen, so wie Nadine das gemacht hat, mit dem sie dann auch zufrieden sind?
Ja, das ist natürlich so, die allgemeine Aussagen zu diesem Thema sind natürlich schwierig. Ne? Aber also sagen wir mal, das, was mir so begegnet ist, so im Laufe der Jahre im Rahmen meiner Praxis, es ist schon so, dass das Sexualleben üblicherweise eingeschränkt ist. Ne? Das heißt, dass beispielsweise so was Ähnliches passiert, wie das, was auch der Nadine passiert ist. Man kann sich nicht richtig auf den anderen oder auf den Körper des anderen einlassen. Man kann sich auf seine eigenen Körpersensationen nicht einlassen. Ne? Das heißt, zum Teil ist auch die Erregung, die man erlebt, wird zum Teil auch als unangenehm erlebt. Das passiert auch. Manchmal ist es auch so, dass die Sexualität überhaupt vermieden wird, auch aus Angst, dass man sozusagen retraumatisiert werden könnte. Dann entsteht sowas wie ein Angstkreislauf. Man bekommt Angst vor der Angst, ne? Und dadurch eben entsteht ein Vermeidungsverhalten. Das passiert auch relativ häufig, ne?
Mhm.
Zum Teil wird die Sexualität etwas, man könnte sagen, regrediert erleben. Das heißt, man geht in so eine sehr passive Rolle gewissermaßen zurück. Ne? Das heißt, man lässt doch eher man lässt es eher geschehen, sagen wir mal, ohne aktiv zu werden oder ohne, sagen wir mal, sehr deutlich aktiv zu werden. Vielleicht auch so ein bisschen der unbewussten Hoffnung, es möge dadurch schneller vorbeigehen. Ne? Das heißt, diese Reaktionen, die sich dann so in der Erwachsenensexualität ausbilden, können, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich sein. Es hängt natürlich auch drauf sehr stark damit zusammen, welche Art von sexueller Gewalt erlebt worden ist. Ja. Die kann eben sehr vielfältig sein.
Was kann denn dabei helfen, dann wieder zu einem Sexleben zu finden, mit dem man dann zufrieden ist? Vielleicht auch aus dieser Passivität rauszukommen?
Naja, also es gibt, oder man könnte sagen, es gibt zwei Wege, die sich aber deutlich kreuzen. Ne? Das eine ist im Grunde genommen das, was man so die klassische Traumatherapie nennt. Ne? Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben es mit einem benennbaren Traumatisierung zu tun. Das heißt, wir haben es mit einem Mädchen zu tun, das, sagen wir mal, mit 14 oder 15 sexuelle Gewalt erlitten hat, ne? Möglicherweise über einen längeren Zeitraum. Dann wird diese sexuelle Gewalt üblicherweise erinnert, ja, aber das Verhalten, auch das emotionale Verhalten und auch eben dadurch das sexuelle Verhalten verändert sich halt, beziehungsweise ist es von vornherein verändert. Dann würde man versuchen, dieses Trauma mithilfe einer Traumatherapie aufzulösen. Ne, dafür gibt es spezielle Ausbildung. Das sind meistens systemische Traumatherapeuten oder Therapeutinnen natürlich auch, die damit arbeiten. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass diese Verletzung, die stattgefunden hat, die eben möglicherweise auch fortgesetzt stattgefunden hat, dass man lernt, die sozusagen in den Griff zu bekommen, in dem Sinne, als dass man die Erinnerung daran ertragen kann und sie sozusagen leiser drehen kann, wenn man so will. Mhm. Ja, also das heißt, dieses traumatische Geschehen, was sehr überschattend ist, sehr mächtig, sehr groß ist, wird gewissermaßen handhabbarer. Verstehe. Ja, aber es kann nicht vergessen werden in dem Sinne.
Okay, also das ist dann richtig eine Traumatherapie, da würde man jetzt noch nicht zum Sexualtherapeuten gehen?
Sexualtherapeuten? Ja, also nicht zunächst mal nicht zwangsläufig. Es gibt natürlich auch Sexualtherapeuten, die auch Traumatherapeuten sind.
Ah ja, okay.
Insofern, wie gesagt, kreuzen sich da die Wege. Die Sexualtherapie im engeren Sinne versucht ja, nicht nur sozusagen die eigene Sexualität auszuloten, beziehungsweise überhaupt verstehbar zu machen, ne? Sondern sie versucht eben bestimmte benennbare Blockaden zum Beispiel aufzulösen. Die müssen aber nicht ausschließlich traumatischer Natur sein. Mhm. Ja, also beispielsweise, so das Häufigste, was mir hier so passiert, sind Erektionsstörungen, erektile Dysfunktion. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum es zu diesen Störungen kommt. Die können traumatisch sein, aber müssen es natürlich nicht. Die können auch auf Missverständnissen basieren oder auf einer sehr schambehafteten Sexualerziehung oder tatsächlich auf leichten Übergriffigkeiten, die aber noch keinen traumatischen Charakter haben, aber eben zu einem Misstrauen gegenüber der Körperlichkeit, der eigenen Körperlichkeit oder der Körperlichkeit von anderen führen können. Mhm. Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen, die Dinge überlappen sich natürlich auch irgendwo in den Grenzbereichen. Aber ich würde sagen, in Nadines Fall ist eine Sexualtherapie vermutlich der absolut richtige Weg gewesen. Ne? Denn sie ist ja zufrieden mit sich und kann mit sich und ihren Partnern oder Partnerinnen gut leben. Ne? Aber die Frage ist natürlich eben auch bei ihr, wie schwer ist das Trauma gewesen?
Ja. Das kann ich nicht einschätzen. Wir haben ganz bewusst da jetzt im Detail nicht drüber gesprochen.
Nee, klar.
Dazu kommt natürlich eben auch noch, dass Nadine auch sehr, sehr zufrieden war mit ihrem Therapeuten. Also sie meinte, ihr war es total wichtig, dass der offen und unvoreingenommen war. Weil sie hat natürlich sich am Anfang auch für diese Kinks sich teilweise geschämt. Wie gelingt Ihnen das, Helmich, sich als Sexualtherapeut ja genau so zu verhalten, dass es Bedingungen sind, gute Bedingungen für offene und ehrliche Gespräche? Wie kriegen Sie das hin und ist das manchmal vielleicht auch echt schwer?
Naja, also es ist eine gute Frage eigentlich, warum, wie bekommt man das hin? Also ich würde sagen, es gibt einen Rahmen, den man einhält. Ne? Dazu gehört beispielsweise, dass man eine Gesprächssituation schafft, also eine bestimmte Offenheit schafft, ne? Zunächst mal Vertrauen aufbaut. Ne? Das ist auch durchaus ein Prozess. Ne? Mhm. Man würde auf gar keinen Fall sagen, so, Frau Müller, wir treffen uns jetzt zum ersten Mal, erzählen Sie mir doch erstmal Ihre schlimmsten sexuellen Fantasien. Mhm. Das würde man natürlich nicht tun, ne? Sondern man würde sich zunächst mal auch gar nicht so sehr mit Frau Müllers Sexualität beschäftigen, sondern mit dem Menschen Frau Müller. Mhm. Ne? Denn die Sexualität ist ein Teil unseres Menschseins und nichts davon Isoliertes, mhm. ne? Was man so gesehen isoliert durch ein Mikroskop oder sozusagen unter das Mikroskop legen kann. Ne? Das andere ist, wichtig ist, bei allen Therapeuten Tätigkeiten ist eine gute Supervision. Das bedeutet also, dass die Dinge, die gewissermaßen in uns oder an uns herangetragen werden, dass wir die auch wieder loswerden müssen. Ja, gewissermaßen. Ja. Und das passiert eben durch eben Supervision oder auch durch Intervision. Das heißt durch Austausch mit anderen Sexualtherapeuten oder eben mit der eigenen Therapeutin oder dem Therapeuten, um diese Offenheit möglich zu machen.
Und ich meine, natürlich darf man auch nicht vergessen, Sie unterliegen der Schweigepflicht. Das schafft natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit für Gespräche, ne?
Ja, das natürlich. Ne? Wir unterliegen der Schweigepflicht natürlich nicht in einem strafrechtlichen Sinne. Ne? Das heißt beispielsweise, wenn wir es mit strafrechtlich relevanten Dingen zu tun haben, also sagen wir mal dem Umgang mit Kinderpornografie oder Pädophilie, dann endet auch, sagen wir mal, meine Schweigeverpflichtung ab irgendeinem Punkt. Aber das wären zum Beispiel auch zwei Bereiche, wo ich mich nicht für zuständig fühlen würde. Mhm. Ja, das heißt, klar. Ich würde da weiter vermitteln.
Ja. Herr Helmich, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung und Einordnung. Das fand ich sehr wertvoll.
Danke, Herr Simone, hat mich gefreut.
Besten Dank nochmal an Jens Helmich, Sexualtherapeut aus Köln. Mit ihm habe ich auch nochmal überlegt, an wen ihr euch wenden könnt, falls es bei euch oder in eurem Umfeld Bedarf gibt beim Thema sexuelle Gewalt. Da gibt es zum Beispiel das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, hat die Nummer 0800 22 555 30. Das ist so die Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in der Kindheit oder in der Jugend oder eben auch für Angehörige. Auch online geht das Ganze, falls ihr keine Lust habt auf Telefonieren, da dann einfach die Homepage mal aufrufen. Schreib-Olli, Olli mit Doppel-L und IE.de. Also schreib-Olli.de. Und es gibt auch das Hilfeportal Missbrauch. Auch das hat eine Website, hilfe-portal-missbrauch.de. Ansonsten kann auch mal die Telefonseelsorge helfen, weil eben bei sexueller Gewalt auch hier und da das Thema Suizid aufkommen kann. Das ist die Telefonnummer 116-123. 116-123. Und ansonsten langfristig, das hat auch nochmal Herr Helmich gesagt, hilft natürlich auch eine Traumatherapie, eine Psychotherapie oder eine Sexualtherapie. Zum Schluss kommt wie immer jetzt noch das Liebestagebuch, und zwar von Emma. Die ist ja Anfang des Jahres mit ihrem Freund zusammengezogen und naja, also den geliebten Partner, den lieben langen Tag um sich herum zu haben, das kann total schön sein, aber gleichzeitig auch ganz schön anstrengend. Besonders dann, wenn der Freund neben dir nachts einen ganzen Wald absägt. Manchmal sehnt sich Emma deswegen dann doch nach ihrer alten Single-Wohnung und dem Alleineleben.
Für mich ist es ein großes Problem, in der neuen Wohnung, auch wenn sie so groß ist, gute Rückzugsorte für mich zu schaffen und so Ruheinseln für mich zu schaffen, eben weil die Wohnung ja so laut ist und der Alltag dadurch so stressig ist. Teilweise habe ich bisher noch nicht geschafft, mir gute Orte zu finden, wo ich meine Routinen, also keine Ahnung, Sport, Meditation oder einfach mal rumsitzen und lesen oder so, dass ich da solche entspannenden Tätigkeiten machen kann. Da habe ich noch nicht so richtig eine Lösung für gefunden, was auch daran liegt, dass die Wohnung ja noch nicht komplett eingerichtet ist. Und auch wenn wir in dieser großen Wohnung so viele Zimmer haben und die Tür zumachen können, die andere Person, wenn sie zu Hause ist, ist ja immer da. Also ich kann das nicht gut ausblenden, dass jetzt nebenan oder zwei Zimmer weiter mein Freund ist und vielleicht arbeitet oder irgendwas macht. Ich bin immer so ein bisschen grundangespannt, weil immer so eine andere Person in der Wohnung ja auch ein bisschen Energie von einem selber frisst. Also man hat ja immer so ein bisschen diese Aufmerksamkeit auf diese andere Person gerichtet. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich Energie gebe, wenn die andere Person anwesend ist. Auch so Abendroutinen, also sich Bett fertig machen und ganz entspannt runterkommen vom Tag, damit man dann ja einfacher in den Schlaf findet und so, ist für mich ein Problem. Da habe ich noch keine gute Routine gefunden. Wir haben aber schon das ganz explizit angesprochen. Und an manchen Tagen sage ich meinem Freund, du, ich bin jetzt schon mal im Schlafzimmer, komm bitte erst in 20 Minuten rein, weil ich will noch meditieren oder ich will noch was lesen oder ich will noch ein bisschen journalen oder sowas. Das müssen wir aber dann eben aktiv ansprechen. Und Wenn man alleine wohnt, ist das natürlich einfach. Ne? Dann hat man quasi die Zeit für sich, wenn die andere Person vielleicht nicht gerade abends da ist zum Übernachten oder so. Das vermisse ich auch ein bisschen. Dieses Alleine-Wohngefühl, das vermisse ich schon sehr. Wenn er schnarcht und ich dann nachts nicht schlafen kann und ich ihn schon zum 10. Mal angestupst habe und ihm dann irgendwann sage, geh mal ins Hochbett. Doch, das war mal eine schlimme Situation, weil ich dann so sauer war, dass ich ihm sehr laut gesagt habe, geh bitte ins Hochbett. Und er ist davon so schreckartig wach geworden, dass er so Herzklopfen hatte. Und er war dann ganz schön sauer auf mich, auch am nächsten Tag noch. Da hat er gesagt, oh, du hast nicht so oft einen Schlaf gerissen. Ich musste mich erst mal beruhigen. Und ich war dann nämlich auch in dem Moment, als er noch saß im Bett und sich so ein bisschen versucht hat zu beruhigen, habe ich schon, nach ein paar Minuten habe ich dann angefangen, meine Bettsachen zusammenzupacken und bin dann schon losgestiefelt durch die Wohnung, wollte ins Hochbett. Also, wo gehst denn du hin? Und ich so, ich gehe ins Hochbett. Also, nein, ich gehe ins Hochbett, weil ich schnarche. Du kannst im normalen Bett weiterschlafen. Ich so, ja, aber du gehst ja nicht. Also, ja, ich muss mich beruhigen, weil du mich so ruckartig aus dem Schlaf gerissen hast. Das war, glaube ich, so die brenzligste Situation bisher, aber wir konnten am nächsten Tag darüber sprechen. Ich habe einfach nochmal klar gemacht, wie sehr mich das frustriert und wie sehr ich da einfach am Verzweifeln bin und einfach sauer werde nachts, wenn er schleicht. Und ich kann nicht schlafen. Ich meine, er hat auch keinen guten Schlaf, wenn er schnarcht. Er schläft ja jetzt nicht erholsam, weil er schnarcht. Aber beide von uns, also wir beide schlafen dann nicht gut. Ja, aber trotzdem. Ich würde sagen, zusammenziehen war eigentlich eine ganz gute Sache. Es ist ein schönes Abenteuer. Es ist ja wirklich ein schöner Wohnraum. Also ich habe immer davon geträumt, in so einer schönen Wohnung zu wohnen. Ich habe ja mit meinem damaligen Partner auch schon in so einer schönen Wohnung gewohnt, aber da war es ja wirklich sehr schnell vorbei. Hier habe ich das Gefühl, es hat sehr viel Potenzial.
Vielen Dank für dieses Liebestagebuch. Schreibt mir gern, wenn ihr noch was loswerden wollt, zum Gespräch vorhin mit Nadine und Sexualtherapeut Herr Helmich, einfach per Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.